Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des Gastrogeplauders. Ich freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe begrüßen zu dürfen. Und heute gibt es eine besondere Ausgabe, und zwar geht es um Interaktionen zwischen Gastroenterologen, unsere Zielgruppe dieses Podcasts, und Endokrinologen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier bei mir im Büro in der Medizinischen Hochschule in Hannover gemeinsam mit Dr. Christoph Terkamp sitzen darf. Lieber Christoph, willkommen. Christoph Terkamp ist seit vielen Jahren Bereichsleiter Endokrinologie, einer unserer beiden Köpfe, die diesen Bereich hier an der MHH ja dafür stehen und das wirklich im klinischen Alltag leben. Und ich bin, das kann ich jetzt schon sagen, wirklich froh, dass ich solche engagierten Endokrinologen habe, die im Alltag mir immer gut helfen. Also erstmal herzlich willkommen, Christoph Terkamp.
Ja, vielen Dank, Heiner, für die nette Begrüßung und nette Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag auch von mir. Ich freue mich, dass wir die Schnittmenge oder eine der Schnittmengen Gastroenterologie, Endokrinologie, Diabetologie miteinander teilen heute.
Und was wir uns überlegt haben, wir würden gerne drei Punkte besprechen. Zwei betreffen, sag ich mal so, Diabetologie, Einsatz der neuen Substanzen, SGLT2-Inhibitoren, wann kann das für Gastroenterologen vielleicht auch mal problematisch werden? GLP-1 in aller Munde, wie ist das eigentlich mit den Narkosen? Was müssen wir für uns in der Endoskopie beachten? Aber ich würde gerne mit einem kurzen Thema anfangen, Christoph. Wir haben vor 2 oder 3 Wochen gemeinsam Visite gemacht auf unserer endokrinologischen Schwerpunktstation. Und du hast dann Patienten betreut, der hatte eine Cortisonsubstitution bei einer Nebennierenrindeninsuffizienz. Und da ging es jetzt darum, dass der am nächsten Tag einen endoskopischen Eingriff hatte. Ich glaube, eine Koloskopie wollten wir machen, eine größere. Und dann ging es ganz banal, dann fragte uns der Patient, wie ist denn das mit meinem Cortison? Was muss ich denn jetzt zusätzlich nehmen oder weniger nehmen? Und muss ich vorweg die Dosis erhöhen? Und muss ich hinterher auch noch was machen? Und dann dachte ich, das habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, was man da machen muss. Da bin ich froh, dass ich den Christoph Terkamp mal fragen kann. Und wir haben ja viele Hörer hier, die im Krankenhaussetting solche Patienten betreuen oder auch, es ist bei mir in der gastroenterologischen Praxis jemand, der kommt zur Vorsorgekoloskopie, zum Vorbereitungsgespräch und sagt hier, ich kriege meinen Cortison, ich habe einen Edison und wie geht's damit weiter? Also was müssen wir denn wissen als Gastroenterologen zu diesem Thema von Endokrinologen?
Ja, da gibt's eine schöne Leitlinie zu, Nebennierenrindeninsuffizienz unter Cortisontherapie von europäischen Endokrinologen, amerikanischen Endokrinologen, gerade jetzt vor einem Monat publiziert auf dem amerikanischen Endokrinologenkongress. Und erstmal ist es für den Patienten und den Cortisonbedarf egal, ob er einen Morbus Addison hat, eine Autoimmunerkrankung der Nebenniere, die mit Hydrocortison substituiert wird, oder ob der Patient unter Dekortin, Prednisolon ist, weil er lebertransplantiert ist oder so etwas. Wichtig ist, dass ein Morbus Addison, der geht ja nicht vorbei, der hat einen lebensbelänglichen Hydrocortison-Substitutionsbedarf. Und Patienten, die Glukokortikoide in einer Dosis von ungefähr 5 Milligramm Prednisolon-Äquivalent für 3 oder 4 Wochen nehmen, gelten erstmal als Nebennierenrindeninsuffizienz. Mhm. Und wenn ich einen Patienten habe, der einen Addison hat, der hat meist ja Hydrocortison, 20 bis 25 Milligramm pro Tag, da muss ich für einen leichten Stress, Fieber bis 38 Grad oder eine Leberbiopsie, die Dosis verdoppeln mit Hydrocortison. Für schweren Stress, wie ein mit Kurznarkose, ERCP, muss ich einmal morgens eine Stressdosis Cortison geben und das ist dann Hydrocortison IV, 100 Milligramm als IV-Bolus beim Abruf in die Endoskopie. Wichtig deswegen, weil aufgrund der Darmspülung wird halt Hydrocortison, selbst wenn ich es in einer dreifachen Dosis geben würde, nicht ausreichend resorbiert. Anders sieht's aus bei dem Patienten, der zum Beispiel eine ERCP kriegt. Da kann ich die Dosis auch einfach verdreifachen, die Hydrocortison-Dosis verdreifachen, morgens und mittags.
Jetzt muss ich nochmal fragen. Also das habe ich jetzt verstanden. Jemand, der irgendwie Cortison gekriegt, weil es irgendwie primär oder sekundär ist, da ist die Nebenniere schlapp. Ich muss zusätzlich etwas geben. Aber jetzt fangen wir nochmal Beispiel Koloskopie, weil das draußen ist. Ja. Du hast gesagt, IV am Morgen der Untersuchung, aber die fangen doch am Tag vorher schon an zu trinken teilweise.
Am Tag vorher würde ich die Dosis verdoppeln, denn die fangen ja erst mittags an zu trinken. Das heißt, die morgendliche doppelte Dosis wird aufgenommen. Ich würde die bekommen ja meist 10 bis 15 Milligramm Hydrocortison morgens und 5 bis 10 Milligramm Hydrocortison im frühen Nachmittag gegen 2 Uhr. Mhm. Da würde ich die Dosis auch verdoppeln. Die Verdopplung deswegen, weil die mittägliche Dosis vielleicht nicht mehr so gut aufgenommen wird und man ja schon ein bisschen aufgeregt ist. Und am Morgen der Untersuchung würde ich gleich, damit es sicher aufgenommen wird, Hydrocortison 100 Milligramm geben.
Auch das habe ich verstanden. Also vorher, am Tag vorher Dosis verdoppeln morgens, am nächsten Tag kriegen Sie IV. Aber das ist ja Stress, die Untersuchung. Denn dann haben Sie geschlafen, dann müssen Sie sich erstmal erholen. Wenn das vielleicht ein komplizierterer, längerer Eingriff ist, muss ich am nächsten Tag auch nochmal was nachlegen oder ist das eigentlich nicht nötig?
Also das hängt von der Kompliziertheit des Eingriffs an. Wenn es eine Routine-Kolo mit Polypektomie ist, dann würde man ja mittags wieder seine mittägliche Dosis nehmen, die meistens ja 5 oder 10 Milligramm Hydrocortison haben. Das würde ich aufgrund des Stresses verdoppeln und dann am nächsten Tag alles unverändert lassen. Wenn es eine schwere Untersuchung ist, wo es vielleicht eine schwere ERCP und Postop irgendwo eine Infektion ist, dann muss man auf die ganze Dauer der Zeit, auch wo die Entzündung noch ist, Hochdosis Cortison geben. Und das ist wirklich relevant. Die Datenlage dazu ist sehr, sehr gering. Sie ist in der Guideline schön aufgearbeitet worden. Und im Guideline-Komitee, von dem wir gehört haben, dass es da große Diskussionen zu gab, hat man sich aber darauf geeinigt, was auch unser täglich Brot ist, Patienten mit einer Prednisolontherapie bei Autoimmunerkrankungen, Leber, Biopsie, Dosis verdoppeln am Tag der Untersuchung statt 5-10 Milligramm. Und Patienten, die eine ERCP bekommen, eine unkomplizierte ERCP mit Stentwechsel, das sehen wir als stärkeren Stress, Dosis verdreifachen, statt 5, 15 Milligramm Prednisolon.
Okay, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt muss ich aber trotzdem noch einmal nachfragen. Du hast ja gesagt, das eine sind die Patienten, die einen Addison haben. Dann haben wir aber die anderen Patienten, die nebenniereninsuffizient sind, weil wir sie über längere Zeit mit Steroiden malträtieren. Also wir alle sehen Patienten auf Stationen, die haben einen akuten Schub einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, bekommen vielleicht eine Steroidtherapie. Wir haben hier viele Patienten, die sind lebertransplantiert, bisschen Abstoßung, dann wird die Steroiddosis mal für 4 Wochen ein bisschen hochgezogen. Oder wir haben Patienten auch mit einer Autoimmunhepatitis, die jetzt länger hier sitzen. Ich muss gestehen, wenn ich jetzt jemanden habe, der 7-15 Milligramm auf längere Zeit hat und ich den dann jetzt hier zu einer Koloskopie geschickt habe, ich habe die in letzter Zeit irgendwie den nicht noch zusätzlich Cortison am Tag gegeben. Habe ich das immer falsch gemacht?
Wir haben das auch nicht immer gemacht, selbst auf unserer endokrinologischen Schwerpunktstation. Und es ist erstaunlicherweise nichts passiert. Wir haben keine Addison-Krisen produziert. Die Datenlage dazu ist wirklich schlecht, aber weltweit wurden die Daten diskutiert. Wir haben sie auch mit Zürich, die da federführend waren in der Erstellung der Leitlinien, direkt mit dem Chairman nochmal besprochen. Und es gilt sein Statement, und so steht es in der Guideline auch, man sollte die Dosis bei der Leberbiopsie verdoppeln und bei der ERCP verdreifachen. Wobei in der Guideline auch steht, dass die Datenlage schlecht ist und dass einige Zentren das nicht so strikt machen und dass da wahrscheinlich auch nicht so furchtbar viel passiert.
Okay, aber liebe Freunde des Gastrogeplaus, ich hoffe, dass wir sich jetzt ein bisschen sensibilisiert haben für das Thema und gucken Sie doch mal nach und vielleicht, wenn die Patienten einfach schlapp sind nach diesen Untersuchungen, hat das auch andere Gründe und kann schlicht und ergreifend am Cortisonhaushalt liegen. Vielleicht haben wir Sie dafür sensibilisiert. Christoph, vielen Dank. Das war Thema 1. Jetzt Thema 2. Jetzt reden wir über die Diabetologie. Revolution in der Therapie des Diabetes über die letzten Jahre, was ja echt cool ist. Aber wie immer kauft man sich mit neuen Dingen vielleicht auch etwas ein, was überraschend ist. Wir haben gerade auf Station Patienten liegen. Der hat einen SGLT2-Inhibitor seit 5 Jahren, glaube ich, eingenommen. Ja. Und wurde aufgenommen in einer schweren Azidose. Jetzt musst du den Kollegen mal diesen Fall erklären und vielleicht darauf hinweisen, dass das bei denen nicht passiert.
Ja, also der kam mit schwerster Dyspnoe rein und es wurde von einigen Nicht-Diabetologen diskutiert, der hat bestimmt Covid, aber der hatte einfach nur schwerste Dyspnoe im Rahmen einer kussmaulschen Atmung, schwerste Atemnot und hatte einen pH von 7,13, riesige Anionenlücke und er hatte halt den Fehler gemacht, er hatte den SGLT2-Hämmer weitergenommen, auch wenn er bei einer Infektion, die er hatte, keine Nahrung mehr zu sich genommen hat. Du hast es ja schon gesagt, Heiner, die SGLT2-Hämmer sind die Innovation neben Penicillin, ASS und Statinen der kardiovaskulären Medizin des 21. Jahrhunderts. vielleicht geteilt als Position mit den Incretin-Mimetika, die ja von Science letztes Jahr als der Scientific Breakthrough des Jahres 23 genannt worden sind. Aber bei den SGLT2-Hämmern ist bei allem Nutzen, sie reduzieren kardiovaskuläre Ereignisse in der Diabetologie, bei der Herzinsuffizienztherapie von der HEF-REF bis zur HEF-PEF, bei der Niereninsuffizienz, super Medikamente. Aber wenn die Patienten nichts essen, muss der SGLT2-Hämmer sofort pausiert werden. Wenn die mit schwerer Erkrankung kommen, dann konnten sie es vorher nicht pausieren. Dann müssen wir Ärzte aufmerksam sein, dass im Prinzip sich darunter, wenn die nichts essen und den SGLT2 mal gerade erst abgesetzt haben, eine euglykämische diabetische Ketoazidose entwickeln kann. Und das ist Euglykäm, weil Zuckerwerte manchmal nur bei 200, 250 sind und schon schwerste Ketoazidosen vorliegen.
Also, glaube ich, ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt nochmal praktisch. Jetzt gehen wir die verschiedenen gastroenterologischen Settings durch. Patient geht zur Vorsorge-Kolo. Muss er ein, zwei Tage vorher aufhören?
Muss er. Da gibt's Evidenz zu, die ist schlecht. Ja, die Evidenz ist 7 Fälle, die sind aber wunderschön publiziert in Diabetes Care 2000. Mhm. Und die Halbwertszeit von Dapagliflozin und Empagliflozin ist 12, 13 Stunden. Mhm. Die von Artugliflozin, was ja nur den Zucker senkt und keinen kardiovaskulären Nutzen hat, Zusatznutzen bis auf ein bisschen Reduktion der Herzinsuffizienz und was deswegen ja sinnvollerweise auch weniger verschrieben wird, ist die Halbwertszeit noch länger, da muss man 4 Tage vor einer Koloskopie pausieren. Die Idee ist, wenn ich eine OP habe, muss ich 3 Tage vorher pausieren, weil ich am OP-Tag nichts zu mir nehme. Mhm. Und dann habe ich 2 Tage vorher Zeit, damit wir 4 Halbwertszeiten haben, damit das Medikament auch wirklich raus ist aus der Zirkulation. Mhm. Also 3 Tage vor Kolo, 3 Tage vor OP pausieren. Der Witz an der Koloskopie ist, wenn die nicht pausiert werden, kommt es bei 5 von 7 Patienten, die da untersucht worden sind, zur euglykämischen diabetischen Ketoazidose. Und wir schicken auch Patienten nach Hause, die kommen und wo wir wissen, dass wir nicht direkt vormittags die Koloskopie machen können, die am Vortag kaum mehr was gegessen haben, denen geben wir dann richtig was zu essen und machen dann einen neuen Termin.
Ja, und jetzt für alle Kollegen, die eben im stationären Setting Patienten behandeln, wo in der Vormedikation SGLT2-Inhibitor drin ist. Und wenn wir jetzt hier unsere Abklärungen machen, gastrointestinale Blutung und Untersuchung 1 und Untersuchung 2 und dann ist noch was anderes dazwischen geschoben, dann gibt es ja schon mal Patienten, die 3, 4, 5 Tage nicht so regelmäßig was essen und ich weiß nicht, wie viele auch hier in unserem Hause durchrutschen, wo die Medikation weiterläuft, ne?
Also die ganz klare Empfehlung ist, dass bei akuter Erkrankung sowohl Metformin abgesetzt wird und auch der SGLT2-Inhibitor abgesetzt wird. Es gibt schöne Daten mit der Capture-Studie, die zeigen, dass nur 25-30% aller Patienten, den SGLT2-Hämmer nach Guidelines brauchen, den auch haben. Deswegen das Plädoyer aus der Diabetologie, sobald die Patienten wieder stabilisiert sind und 1, 2 Tage vor Entlassung, den auch wieder anzusetzen, damit der Hausarzt das gleich weiter fortführen kann. Aber bei akuter Erkrankung, bei akuter Blutung, bei akuter Infektion, Metformin und SGLT2-Hämmer pausieren.
Aber wie häufig ist denn das wirklich, dass es zu dieser euglykämischen Ketoazidose kommt? Jetzt so gefühlt muss ich sagen, ja, man hat davon gehört, man hat immer Fallberichte gesehen, aber wie häufig diese Medikamente eingesetzt werden, mir ist es ja nicht täglich untergekommen. Eigentlich müsste es doch passieren, wenn ich dich jetzt so höre.
Also es ist die publizierten Daten dazu, gibt von den Europäischen Diabetesgesellschaft, Amerikanische Diabetesgesellschaft jetzt auch vor 4 Wochen eine neue Guideline zur Therapie der Ketoazidose. Auch der euglykämischen diabetischen Ketoazidose sagen 0,6 bis 5 Fälle pro 1000 Patientenjahre, sehen wir. Und wir haben hier im Rahmen einer Studie, die wir bundesweit machen, die hier Dorothea Hinsch aus unserer Klinik betreut, allein über ein Jahr Patienten gesammelt. Und da haben wir 5 Patienten mit euglykämischer diabetischer Ketoazidose allein bei uns in der Notaufnahme rausgefischt. Und das Plädoyer hierfür ist, dass die Patienten, die Ärzte, die es verschreiben, die Patienten bitte aufklären müssen, dass man es bei akuter Erkrankung absetzt. Hier gibt es tolle Pocketcards, die man dem Patienten mitgeben kann, die sie im Portemonnaie mitführen können. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Generell gilt das Gesagte für Typ-2-Diabetes-Patienten. Bei Typ 1 ist ja der SGLT2-Hämmer mit einem noch erhöhten Risiko für Ketoazidosen assoziiert und deswegen nicht indiziert. Aber es gibt inzwischen auch 3 Fälle von euglykämischen diabetischen Ketoazidosen bei Nicht-Diabetikern, die das Medikament bei Niereninsuffizienz bekommen haben oder bei schwerer Herzinsuffizienz. Das heißt, die Aufklärung über die Sick-Day-Rules, Pausieren bei schwerer Erkrankung, gilt für Diabetiker wie auch für Nicht-Diabetiker.
Okay, das ist ganz wichtig nochmal. Wir reden nicht nur von mit der Ketoacidose Risiko für Diabetiker. Egal, auch wenn ich die bei Herzinsuffizienzindikationen einnehme, ohne einen manifesten Diabetes zu haben, gilt die Regel der Pausierung.
Auf jeden Fall. Wobei das Risiko da deutlich geringer ist als okay. Bei Diabetikern.
So, jetzt das dritte Thema. Also, GLP-1. Ja, also wir haben diese tollen Wunderspritzen und berühmte Menschenspritzen, die wir sagen, den Namen jetzt hier nicht. Und die Ergebnisse auch in der Adipositas-Therapie sind ja wirklich beeindruckend. Patienten sind dankbar. Und jetzt kommen wir wieder als Gastroenterologen und Anästhesisten und die machen ja Übelkeit. Und wie ist das denn jetzt mit der Aspirationsrisiko? Also auch wieder hier die Frage GLP-1 und unsere schönen Propofol-Sedierungen, die wir ja alle täglich machen.
Ja, da war im letzten Jahr große Aufregung, weil die amerikanischen Anästhesiologen eine Guideline herausgegeben haben und gesagt haben, Patienten, ob sie nun Semaglutid oder Dulaglutid oder Tirzepatid bekommen sollen, wenn sie es in der wöchentlichen Dosis kriegen, eine Dosis ausfallen lassen, bevor sie ihre Anästhesie bekommen, ihre Intubationsnarkose oder auch ihre Masknarkose. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, pathophysiologisch, bei dieser Halbwertszeit. Und es gibt eine schöne Studie aus der Gastroenterologie, die einen Magenultraschall gemacht hat bei allen Patienten, die für eine elektive OP kamen, für Vollnarkose. Und da sah man, dass bei Patienten, die eine Inkretin-Mimetika-Therapie hatten, ungefähr bei 50% der Patienten noch Restmageninhalt zu sehen war. Wohingegen bei Patienten ohne Inkretin-Mimetika-Therapie auch bei 20% Restmageninhalt zu sehen ist. Wenn man nun mehr als 7 Tage pausierte, nahm der Mageninhalt, die Patientin Mageninhalt, Restmageninhalt hat nicht signifikant ab. Das heißt, die Pausierung für eine Woche, also eine Gabe zu pausieren, was in der Guideline der Anästhesie steht, ist nicht sinnvoll. Und der Leitlinienautor der anästhesiologischen Leitlinien, Herr Joshi, hat das auch versucht zu verteidigen, war in einer sehr guten Session auf dem Weltdiabeteskongress in Orlando auf dem American Diabetes Association und hat gesagt, da sind sie wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen. Zumal die Datenlage auch aus der Gastroenterologie zur Aspirationspneumonie bei Gastroskopie sowohl gut publiziert in Gastroenterology und anderen gastroenterologischen Journals, sowohl Studien zeigt, die ein deutlich erhöhtes Aspirationspneumonierisiko unter Inkretin-Mimetika-Therapie zeigen, als auch Studien gibt, die das nicht zeigen, als auch Studien gibt, die ein reduziertes Risiko für Aspirationspneumonie zeigen unter der Inkretin-Mimetika-Gabe. Das heißt, die Datenlage ist grausig. Und es gibt eine schöne Studie aus dem amerikanischen gastroenterologischen Zeitschrift, die einmal geschaut hat, wie eine Inkretin-Mimetika-Therapie mit der Magenentleerungsszintigraphie die Magenentleerung verzögert. Und sie verzögert sie von normal 90 Minuten Halbwertszeit Magenentleerung auf 120 Minuten Halbwertszeit Magenentleerung. Das heißt, was der Konsens zwischen Anästhesiologen, Gastroenterologen, Frau Al-Hashash aus der Gastroenterologie war in Orlando und Diabetologen ist, dass wir uns einig sind, dass es ein Problem gibt. Das Problem scheint aber nicht nur auf die Inkretin-Mimetika bezogen zu sein. Wir sehen auch verzögerte Magenentleerung und vermehrt Mageninhalt unter einer Morphin- und Opiattherapie und dass wir die Risikominimierung bestmöglich machen sollen. Und da hat sich als Synthese der Datenlage gezeigt, dass die Verzögerung der Magenentleerung vor allen Dingen in der Auftitrationsphase der Inkretin-Mimetika ist. Wir fangen ja sowohl mit dem Semaglutid als auch mit dem Tirzepatid mit niedrigen Dosen an. Und der Konsens zwischen allen Fachgesellschaften ist, dass man elektive Operationen, Endoskopien nicht in der Auftitrationsphase der Inkretin-Mimetika machen sollte. Wenn es eine Notfalloption gibt, dann scheint sich der Konsens anzudeuten, dass man sagt, am Tag vor der nüchternen Phase idealerweise nur Flüssigkost, weil für Flüssigkost ist die Magenentleerungszeit unter den Inkretin-Mimetika nicht verlängert. Und wenn es Zweifel gibt, der Patient Völlegefühl hat oder man sogar noch einen Ultraschall vorher gemacht hat und Mageninhalt gesehen hat, dann sollte man intubieren wie unter den Bedingungen des nicht leeren Magens der Crash-Intubation.
Okay, also jetzt habe ich viel gelernt gerade. Das ist ja total spannend. Nochmal einen Schritt zurück. Jetzt Setting, wieder gastroenterologische Praxis. Ich gebe mein Propofol und mache meine Vorsorge-Kolo. Jetzt haben wir immer mehr Patienten, die unter GLP-1-Agonisten rumlaufen. Ich nehme jetzt mit, Ich muss den nicht aufklären, auch wenn das jetzt in den Medien viel diskutiert wurde, teilweise auch in medizinischen Fachjournalen. Das heißt, dass er die Woche vorher irgendwie pausieren muss, das muss er nicht. Ich werde dann nicht verklagt, aber ich mache keine Vorsorge-Kolo in der Auftitrierungsphase, richtig?
Sei denn, ich habe jetzt ein Akut-Kolo, denke, ist es ein Karzinom, dann kann man es immer machen, aber unter vermehrten Vorsichtsbedingungen, aber nicht eine elektive Vorsorge-Koloskopie in der Aufklärungsphase,
okay. Genau. Jetzt bin ich das zweite Setting, was du eben angedeutet hast. Jetzt bin ich Oberarzt in einem regionalen Krankenhaus, habe ein Akut-Setting. Ich will jetzt meinen Patienten unbedingt spiegeln. Der hat jetzt vor 4 Wochen angefangen zu spritzen oder vor 6 oder vor 8 Wochen und der hat eine, was weiß ich, obere GI-Blutung oder ich untersuche auf eine okkulte Blutung. Muss ich den wirklich intubieren?
Ich muss den nicht intubieren. Als Gastroenterologe kann ich ja schallen. Dann kann man mal nach Mageninhalt schallen, ob man Mageninhalt hat. Für eine Gastroskopie ist das Schöne ja, man sieht ja, ob man noch Mageninhalt hat oder nicht. Und kann auch zur Not schnell wieder raus, ohne dass er gleich aspiriert hat. Für die Koloskopie muss man halt überlegen, dass wenn der Patient irgendwie was erbricht oder sowas, also dass man da auf die Lagerung aufpasst und dass man weiß, dass sowas passieren kann und zur Not eine Schutzintubation machen. Wenn man sieht zum Beispiel, dass der Mageninhalt hat, und wenn der noch Völlegefühl hat, das würde ich dann mir überlegen. Ich würde nicht jeden Schutz intubieren, das macht sicherlich keinen Sinn. Aber das ist eine Einzelfallentscheidung und man sollte sich, glaube ich, bewusst sein, dass man ein erhöhtes Risiko hat für vermehrt Mageninhalt. Und ich glaube, dass bei der Gastroskopie sieht man ja genau, woran man ist. Ich denke, das Problem ist eher bei der Koloskopie, dass sie nicht aspirieren.
Super. Also ich glaube, alle sind jetzt sensibilisiert. Sie merken, liebe Freunde des Gastrogeplauders, warum ich so froh bin, hier so kompetente Endokrinologen an der MAH im täglichen Alltag zu haben, wo wir solche Fälle diskutieren würden. Christoph, ich habe gelernt, du musst mich korrigieren. Erstens bei Nebennierenrindeninsuffizienz, bei Cortisonsubstitution, auch bei meiner einfachen Koloskopie. Ich muss Cortison zusätzlich geben. Am besten am Tag vorher die orale Dosis verdoppeln und dann IV am nächsten Tag bei einer Kolo. Ich habe gelernt, SGLT2 pausieren, wenn Leute kritisch krank sind oder wenn ich die mit meinen Untersuchungen wirklich hier länger nüchtern halte. Es gibt diese Ketoazidosen und sie gibt es nicht nur bei Diabetikern, sie gibt es auch bei Nicht-Diabetikern, wo das Risiko geringer ist. Und ich habe gelernt, GLP-1-Agonisten, ganz so dramatisch, wie es dargestellt wurde in einigen Medien, dass ich es gar nicht mehr Propofol selber machen darf, ist es nicht. Aber ich nehme mit in der Auftitrierungsphase, da müssen wir aufpassen. Also, glaube ich, wichtige Botschaften. Hat total Spaß gemacht und wir werden sicherlich noch weiter in Kontakt sein. Es gibt, glaube ich, viele Dinge, die Gastroenterologen und Endokrinologen ja gemeinsam im Austausch haben. Danke an Christoph Terkamp.
Ja, vielen Dank auch von mir. Hat auch mir viel Freude gemacht.
Und dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Wie immer bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie Vorschläge haben zu weiteren Themen, kontaktieren Sie uns. Und ansonsten wünschen wir einen schönen Sommer aus Hannover.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.